Aus dem Himmel hörte er all mein Flehen. Wunderbar, wie tröstlich. Wie tröstlich in dieser Zeit. Ich lasse euch mal kurz Anteil haben an, wie soll ich sagen, an meinem Innenleben. Ich könnte auch sagen, ich lasse euch mal kurz Anteil haben an meinem alten Adam. Und ich kann mir dabei gar keine Zacken aus der Krone brechen, denn ich habe gar keine an. Jesus aber hat sie an. Also ich bin geizig. Ich bin wirklich nicht spendierfreudig. Ich habe große Schwierigkeiten zu geben. Ich bin nicht großzügig. Das fällt mir schwer, großzügig zu sein, wirklich großzügig zu sein. Und wenn ich dann irgendwas zum Beispiel im Internet sehe oder irgendwas im Laden, was ich gut gebrauchen kann, was richtig nützlich wäre, dann drehe ich den Cent, den ich habe, gefühlte 20.000 Mal um, bevor ich mich entscheide, ob ich was kaufe oder nicht. Und dann kaufe ich es vielleicht doch nicht. Ihr mögt vielleicht sagen, oh, das ist ja sorgsamer Umgang mit Geld. Nein, in meinem Falle nicht. In meinem Falle ist es Geiz. Deshalb lasse ich, wenn es um Spenden geht, um Gaben geht, irgendwelche Art, auch meine Frau entscheiden. Denn die bildet den Gegenpol zu mir. Und dann weiß ich, die Summe wird höher. Und jetzt kommt dieses Gebot aus den Sprüchen 3, das wir jetzt gleich sehen werden. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Keine Angst, liebe Gemeinde, das wird keine Spendeneinsammelpredigt. Obwohl das legitim wäre, Paulus macht sowas. Aber es soll keine Spendeneinsammelpredigt werden. Es soll etwas werden, das dein Herz in Frage stellt. Das sich auf unser Herz bezieht. Wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und umgekehrt, wo unser Herz ist, da ist auch unser Schatz. Das ist die Frage, wo ist unser Schatz? Wie sieht unsere Liebesbeziehung zu Jesus aus? Wir beginnen mit dem Gebot. Jetzt kommt diese Struktur, die ich euch eben vorgestellt habe. Das Gebot, die Verheißung, der neutestamentliche Bezug. Genau das ist die Gliederung. Gebot, Verheißung, neutestamentlicher Bezug. So, jetzt kommt das Gebot, bitte. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das Wort, das mich hier anspringt, ist Ehre. Ehre den Herrn mit deinem Einkommen. Weißt du was? Der Herr braucht dein Einkommen nicht. Der braucht deine Gaben nicht. Der hat alles. Der ist reich. Er möchte natürlich, dass die Menschen von deinem Einkommen und deinen Gaben profitieren. Aber er möchte vor allem, dass du ihn durch Geben ehrst. Das ist in seiner Absicht. Er möchte durch dein Geben geehrt werden. Wie soll das geschehen? Wann ehrst du Gott durch dein Geben oder wie? Wenn du gibst, dann erkennst du an, dass Gott der Geber aller Dinge ist. Und das, was du spendest und was du gibst, dass es von Gott kommt. Ursächlich nur von ihm. 1. Korinther 4, 7. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Nochmal. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Es kommt alles vom Herrn. Und wenn du davon da loslässt und gibst, dann ehrst du ihn als den Geber und du ehrst ihn auch mit deiner Dankbarkeit, dass du in der Lage bist zu geben. Wenn du ein gutes Einkommen hast, woher kommt das? Es kommt daher, dass Gott dir Fähigkeiten gegeben hat, natürliche Gaben. Dann konntest du aufgrund dieser natürlichen Gaben eine bestimmte Arbeit übernehmen. Und dann konntest du aufgrund dieser bestimmten Arbeit ein Einkommen erzielen. Und dann konntest du oder kannst du aufgrund dieses Einkommens geben. Das bezweckt Gott. Er schenkt. Von ihm kommt das alles. Damit du befähigt wirst zu schenken. Das ist der Sinn, warum Gott uns gibt, ihn zu ehren und dich zu befähigen, zu schenken. Lasst uns einmal ganz kurz auf die alttestamentliche Bedeutung dieses Verses kommen. Es war für die Juden, für die Israeliten eine Pflicht, eine Bundespflicht, die Erstlinge all ihres Einkommens und ihres Besitzes zu geben. Es war eine Verpflichtung. Das bedeutete, sie sollten das Beste und das Vorzüglichste geben. Nein, nicht das Erstbeste, nicht das Erstbeste, das Beste und das Erste. Zum Beispiel aller landwirtschaftlichen Erträge und der Verarbeitungsprodukte dieser Erträge. Das Beste vom Öl, das Beste vom Wein, das Beste vom Korn, das Beste von den Baumfrüchten, das Erste und Beste von dem Brotteig oder von dem Teig. In der Regel machte man da einen Kuchen draus, um das Gott zu opfern. Das Gleiche gilt fürs Vieh. Das Erste vom Vieh, es mussten reine Opfertiere sein. Wozu waren diese Opfer gedacht? Sie waren für die Priester gedacht, die dem Volk Gottes dienten. Die Gaben waren dazu da, Gott zu ehren, ihm etwas darzubringen und gleichzeitig dienten sie den Priestern, die am Volk, halfen sie den Priestern, die am Volk Gottes dienten. Das Erste und das Beste gehört Gott. Das ist für uns heute das Gleiche, dasselbe. Du darfst, du kannst, du sollst Gott das Beste und Vorzüglichste geben, was du hast. Das Beste deiner Zeit, das Beste deiner Arbeitskraft, das Beste deines Fleißes, das Beste deiner Fähigkeiten. Ihr merkt schon, es bezieht sich nicht nur auf die materiellen Gaben. Natürlich dürfen wir und können wir unseren Besitz, und zwar das Beste unseres Besitzes, in den Dienst Gottes stellen. Es ist immer das Beste und das Vorzüglichste. Also ich bin jetzt Rentner und habe dann ein bisschen mehr Zeit und ich merke, das Beste meiner Zeit ist der Vormittag. Das mag bei unterschiedlichen Leuten ja ganz unterschiedlich sein. Bei mir ist es so, das Beste meiner Zeit ist der Vormittag. Da bin ich am kreativsten, da bin ich am frischesten, da habe ich die meiste Energie und so weiter und so fort. Und deshalb merke ich das auch, dass ein ganz anderes Ergebnis herauskommt, ein viel besseres Ergebnis, wenn ich am Vormittag meine Bibelarbeit mache, mein Bibelstudium mache, meine Predigt vorbereite, meine Zeit mit Gott habe. Das ist gesegnet. Nun, jetzt war ich aber auch mal berufstätig und da konnte ich diesen Vormittag so nicht nutzen. Jedenfalls nicht so intensiv. Aber ihr Lieben, überall, wo Gott euch hingestellt hat, überall ist es für euch möglich, dürft ihr, könnt ihr das Beste und Vorzüglichste, was ihr habt, geben. Darf ich fragen, was ist denn das Beste, was wir haben? Was ist das? Das Beste, was wir haben für dieses irdische Leben, auch für die Ewigkeit, spreche ich jetzt mal über das Irdische. Das Beste, was wir haben für dieses irdische Leben, ist Jesus Christus in uns. Ist das der Anteil der göttlichen Natur in uns, und zwar durch unseren Glauben an Christus, durch den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in deine Herzen, in dein Herz, in eure Herzen ausgegossen hat. Das Beste, was wir haben, ist das Wesen Christi. Und das dürfen wir überall geben. Jetzt stell dir einen total stressigen Arbeitsplatz vor. Ein Arbeitsplatz, an dem es vielleicht Spannung gibt. An dem der Chef vielleicht nicht immer so super ist, wie das sein sollte. Wie kannst du da dein Bestes geben? Was wäre das? Was wäre das, das Beste? Es wäre, du gibst all deine Kraft, die du hast, mit Freude. Du gibst alles an Kraft und Fähigkeit, was du hast, mit Freude und mit Dankbarkeit. Kannst dankbar sein, dass du deine Arbeit tun kannst, dass du nicht zu krank bist. Du kannst dankbar sein, dass du anderen Menschen direkt oder indirekt mit deinen Gaben dienen kannst. Du kannst dankbar sein, dass du dein Einkommen, ein Einkommen erzielst dadurch. In dieser Dankbarkeit und in dieser Gebefreudigkeit ehrst du Gott. Du ehrst Jesus und du spiegelst ihn wieder. Du spiegelst Jesus wieder, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen in der Liebe Christi begegnest. Das ist das Schönste, was du geben kannst, wenn du die Liebe Christi, das Wesen Christi widerspiegelst. Das ist das Beste, was du geben kannst. Du kannst auch deinem Chef gegenüber die Liebe Christi ausstrahlen und ihm bringen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Gib das Beste. Das alles ist möglich. Durch Christus. Durch den Geist in uns. Durch Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nur so. Und nicht anders. Und nicht mit unseren eigenen Anstrengungen und Kräften und menschlichen Erwägungen, Berechnungen. Jetzt kommt die Verheißung. Jetzt kommt die Verheißung. Wenn du das Beste und Vorzüglichste gibst, dann gibt es eine Verheißung. Und zwar, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Habt ihr das gehört? Gott sagt hier nicht, ich gebe dir mal gerade so, was du brauchst. So von der Mund in den Hand, von der Hand in den Mund. Kommst mal so gerade über die Runden. Nein, er spricht von Überfluss. Wer dieses Gebot beherzigt, sagt er, der empfängt Überfluss. Naja, wenn man an einige der alttestamentlichen Größen nachdenkt, dann stimmt das. Abraham war reich, Mose war reich, Salomo war reich. Auch Hiob nach seinem ganzen Leiden am Schluss, er war reicher als jemals zuvor. An Vieh, an Land, an Gold, an Silber, an Kamelen, an Bediensteten und so weiter und so fort. Sie waren reich. Leute, ich predige kein Wohlstandsevangelium hier jetzt. Warum nicht? Ich predige es in keiner Weise. Weil wir genau wissen, dass nicht alle, die ihr Bestes geben und nicht alle, die Gott ehren, reich im materiellen Sinne sind. Wir wissen das alle. Wir wissen, dass es viele Missionare gibt, die tatsächlich von der Hand in den Mund leben, die budgetmäßig eng sind, ganz eng aufgestellt. Viele von uns sind budgetmäßig ganz eng aufgestellt. Auch wenn sie den Herrn lieb haben und ihm geben von den Erstlingen all ihres Einkommens und ihrem Besitz. Die arme Witwe, von der in, ist davon die Rede, in Markus 12. Die arme Witwe, die einen Groschen in den Opferkasten warf. Und Jesus sagte dann, sie hat mehr hineingelegt als alle anderen, weil das nämlich ihr gesamter Lebensunterhalt war, den sie hineingegeben hat. Und nirgendwo erfahren wir, dass diese Frau reich geworden ist. Das hätte bestimmt hier gestanden. Materiell reich geworden ist. Gott hat sie sicher versorgt damit. Davon bin ich überzeugt. Paulus, Philipper 4. Ich habe gelernt, arm zu sein. Er hat auch gelernt, reich zu sein. Aber er hat auch gelernt, arm zu sein und Mangel zu leiden. Stimmt diese Verheißung jetzt nicht? Dann werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter vom Most überlaufen. Stimmt das jetzt nicht? Nein, das stimmt auf jeden Fall. Es stimmt in vollstem Maße. Wir müssen hier nur, jetzt kommt der neutestamentliche Bezug, wir müssen jetzt nur die neutestamentliche Erweiterung und Vertiefung beachten. Wie bei den anderen Geboten und Verheißungen auch. Wir müssen die neutestamentliche Erweiterung und Vertiefung beachten. Ich zeige euch mal den neutestamentlichen Bezug oder einen davon im nächsten Vers, bitte. 2. Korinther 9, 6, folgende. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Der Kontext ist, Paulus sammelt hier Geld oder Güter für die Gemeinde in Jerusalem. Das ist der Kontext. Was er aber hier mit Segen meint, ist nicht unbedingt materieller Segen. Es kann auch materieller Segen sein. Gott kann jedem von euch und von uns zu jeder Zeit materiellen Überfluss geben. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Aber Paulus meint hier mehr. Er meint hier etwas Größeres, er meint etwas Tieferes, er meint etwas Weiteres, er meint etwas Höheres. Er meint, okay, ich gebe euch mal ein Beispiel von dem, was er meint. Der wunderbare Fischzug, kennt ihr, ne? Lukas 5, der wunderbare Fischzug, die Jünger haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, Netze leer, Boote leer. Und Jesus sagt, fahrt hinaus auf den See und werft da eure Netze aus. Alle erstaunt und Petrus sagt, auf dein Wort hin wollen wir das tun. Und sie fahren hinaus und sie fangen so viel, dass ihre Netze anfangen zu zerbersten und die Boote, auf denen sie die Fische verteilen, ich glaube es waren 2 Boote, fangen an zu sinken. Betriebswirtschaftlich war das absolute Gegenteil vom Super-GAU. Das war der Fang ihres Lebens, die Ernte ihres Lebens. Und was steht dann am Schluss dieses Berichtes in Lukas 5? Was steht da? Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und sie brachten die Schiffe an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Dieser Riesenfang, das war auf einmal gar nicht mehr wichtig. Ihr materieller Überfluss, das war auf einmal nebensächlich, weil sie etwas viel Größeres hatten, etwas viel Höheres. Nämlich die Nachfolge Jesu und alles, was sie erlebten in der Nachfolge Jesu. Und die Früchte des Geistes. Dass Jesus ihr Herz weitete, dass Jesus ihr Denken weitete, dass er ihnen Liebe gab und Freude und Frieden und die Möglichkeit, anderen Menschen zu schenken und die Möglichkeit, Menschenfischer zu sein, nämlich eine Ernte einzubringen, die das Beste aller geistlichen Ernten ist, die wir bringen können, Menschen zu gewinnen. Aus der Verlorenheit durch Christus. Sie erlebten in dieser Nachfolge Christi etwas viel Mächtigeres und Schöneres und Größeres als die riesige Ernte, die sie gerade gemacht hatten. Da seht ihr die neutestamentliche Vertiefung und Erhöhung dieser Verheißung in Sprüche. Dann wird auf einmal das Materielle nebensächlich. Nicht, dass wir es nicht bräuchten. Das weiß doch Gott. Er weiß doch, dass wir was brauchen. Und er gibt auch. Als Vorletztes erzähle ich euch eine Geschichte, die das demonstriert, die es nochmal illustriert. Es ist eine vielfach wiedererzählte Geschichte, vielfach kolportiert. Ich habe sie bei Jürgen Werth gelesen und gehört. Ich versuche das kurz zu fassen, es ist eine längere Geschichte, ich fasse es zusammen. Spielt 1946, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Familie hatte im Weltkrieg ihren Vater verloren. Und da war die Mutter allein mit den 3 Kindern und die waren bettelarm. Die schlugen sich durch. Sie waren gläubige Menschen. Gläubig an Christus. Und gingen auch in eine Gemeinde. Und eines Tages sagte dann der Gemeindepastor, wir haben jetzt ein Projekt. Das dauert soll so für ein paar Wochen laufen. Und in diesem Projekt wollen wir für eine arme Familie Geld einbringen. Und diese Familie, von der ich gerade sprach, die Mutter mit den 3 Kindern, die überlegten, wie können wir hier etwas beitragen? Da hatten sie die Idee, wir können irgendwie was basteln und es verkaufen. Wir können putzen gehen. Und das machten sie dann auch und sie sammelten 70 Dollar. Und dann kam der Tag, wo es darum ging, die Spenden für diese arme Familie in die Kollekte zu werfen. Und die warfen die ganzen 70 Dollar in die Kollekte. Und als dann der Gottesdienst zu Ende war, da sind die nach Hause geschwebt, voller Freude und Dankbarkeit, dass sie in die Lage versetzt worden waren, von Gott geehrt worden waren, diese 70 Dollar in den Opferkasten zu werfen. Sie waren voller Freude. Und am Nachmittag kriegten sie Besuch. Da kam nämlich der Pastor der Gemeinde. Und was hatte der dabei? Er hatte die ganzen Spenden dabei, nämlich die arme Familie, für die gesammelt wurde. Das waren sie, die Mutter mit den drei Kindern. Das hat sie geschockt. Ach so, wir sind diese Familie. So dicht war ihnen ihre Armut noch nie vor Augen geführt worden. Ach so, vielen Dank. Und dann sagte die Mutter, dieses Geld ist heiliges Geld. Das können wir nicht behalten. Das waren diese 70 Dollar, die sie selbst reingegeben hatten, plus das andere, was die anderen noch gespendet hatten. Das ist heiliges Geld, wir können es nicht behalten. Und dann eines Tages kam ein Missionar aus Afrika und sagte, unsere Gemeindehäuser sind in einem erbarmungswerten Zustand, in einem erbärmlichen Zustand. Das Gemeindehaus unseres Gebäudes hat kein Dach. Was lag näher, als in diesem Gottesdienst für das Dach dieser afrikanischen Gemeinde zu sammeln? Und die Familie mit den drei Kindern, die Mutter mit den drei Kindern, sie entschlossen sich, sie guckten sich gegenseitig an und wussten alle, was zu tun war. Sie gaben das ganze Geld, was der Pastor ihnen damals gebracht hatte, für dieses Dach in Afrika. Und als dann der Missionar aus Afrika schaute, wie groß die Kollekte war, dann sagte er, boah, in eurer Gemeinde, da müssen ja ein paar superreiche Leute sein. Und nach dem Gottesdienst sagte sich die Familie, ja, wir sind wirklich reich. Wir sind wirklich so reich gesegnet. Und sie schwebten ein weiteres Mal davon nach Hause. Was ist das für ein Segen? Was ist das für ein Überfluss? Was ist das für eine Gnade? Was ist das für eine Erhöhung dieser alttestamentlichen Verheißung? Wie glücklich war diese Familie? Das ist nicht mit irgendeinem Geld zu bezahlen. Ich komme zurück zum Anfang meiner Predigt. Was mache ich, elender Mensch, jetzt mit meinem Geiz? Ehrlich, das ist schrecklich. Was geht mir ein Überfluss verloren? An wirklichen Gütern Gottes. Was mache ich, armer Kerl, mit meinem Geiz, mit meiner mangelnden Großzügigkeit, mit meiner mangelnden Freigebigkeit? Da kannst du aber andere Wörter einsetzen. Du brauchst hier gar nicht Geiz und Großzügigkeit einzusetzen. Du kannst einsetzen, das, was dir fehlt, das kannst du hier einsetzen. Das, was dir fehlt. Was machen wir damit? Das werden wir gleich sehen. Paulus sagt es uns, ich elender Mensch, das sagt er von sich selbst, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib voller Geiz und voller Habgier und voller Engstirnigkeit und voller Knießigkeit? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich kann's nicht, sage ich euch. Ich kann es nicht. Und dann sagt er dieses eine Sätzchen. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das gibt mir Hoffnung. Auch für dieses Leben. Dass Gott, Jesus in mir, der Heilige Geist in mir, die Liebe Gottes in mir, dass Jesus mir hilft in meinem täglichen Kampf gegen Geiz und Spaß und gegen Geiz und was weiß ich, was ihr da einsetzen wollt, mangelnde Großzügigkeit, was auch immer, dass Jesus mir in meinem täglichen Kampf hilft. Und immer dann, wenn ich mich ganz fest an Jesus klammere, an das, was er kann, immer dann, wenn ich eine feste Verbindung in Liebe zu ihm eingehe, durch Glauben, immer dann kommt Sieg. Das darf ich euch zusprechen. Ihr dürft Sieg erleben. Sieg durch Christus in uns. Amen.